Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Detlef Karg im Studio und folgenden Themen dieses Donnerstags, an dem uns vor allem der verlängerte Teil-Lockdown beschäftigt und die Frage, ob das alles sein wird oder ob da noch mehr kommt. Wir berichten gleich zu Anfang aus Berlin unter anderem über die Warnungen des Robert-Koch-Instituts und stellen Fragen zur Überlastung der Gesundheitsämter an Ute Teichert. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte und Ärztinnen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Nach den Kurzinformationen und dem Börsenbericht blicken wir dann unter anderem auf den Fortgang des Mordprozesses im Fall Walter Lübcke und den weiter schwelenden Streit in der Magdeburger Koalition, der sich an der Erhöhung des Rundfunkbeitrags festmacht. Zu unserem ersten Thema. Deutschland ist im Teil-Lockdown. Doch sind die Fallzahlen weiter zu hoch, der Anstieg flacht sich zu wenig ab. Vielen Menschen fehlt dagegen ein Mindestmaß an Abwechslung, weil etwa Museen zu sind. Andererseits drängeln sich Kinder in stoßgelüfteten Klassenzimmern. Dann soll an Weihnachten wieder alles ganz anders sein, für ein paar Tage. Mehr Fallzahlen mit Ansage also? Das Robert-Koch-Institut als oberste wissenschaftliche Einrichtung in der Pandemie warnte heute eindringlich vor noch mehr Toten, wie Klaus Remme berichtet.
An Zahlen und Daten mangelt es nicht, wenn das Robert-Koch-Institut über die aktuelle Pandemielage informiert. Natürlich präsentierte RKI-Chef Lothar Wieler die Zahl von 22.046 Neuinfizierten gestern, den bundesweiten 7-Tages-Inzidenzwert von 134 pro 100.000 Einwohner, die leicht rückläufige Tendenz in Städten wie Berlin und Hamburg und die steil ansteigenden Fallzahlen in Sachsen. Doch jenseits der Zahlen dominiert eine Botschaft: Die Zahlen sind zu hoch.
Diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten. Dieses Virus springt nur über, wenn wir ihm die Chance geben. Das heißt also, ich kann immer nur an uns alle appellieren, dass wir das ernst nehmen, damit wir die Zahlen runterkriegen.
Waren die Neuinfektionen in den vergangenen Wochen vor allem in der Altersgruppe 15 bis 29 besonders hoch, sind sie es jetzt mit zeitlicher Verzögerung in den älteren Jahrgängen. Dort, wo das Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf der Erkrankung um ein Vielfaches höher ist.
Das Virus kennt keine Grenzen und keine Uhrzeiten. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen und länger zusammenbleiben, dort steigt natürlich die Chance einer Übertragung. Das ist manchmal anstrengend oder frustrierend. Und vielleicht fragen Sie sich manchmal, wofür. Tun Sie es für sich selbst, aber bitte tun Sie es auch für Oma und Opa.
Compliance. Für Lothar Wieler ist es das Schlüsselwort. Der Erfolg der Anti-Corona-Maßnahmen steht und fällt mit der Befolgung der Abstands- und Hygieneregeln. Die steigenden Infektionszahlen haben möglicherweise so gesehen einen nützlichen Effekt.
Wir waren im Frühjahr ja sehr erfolgreich und im Frühjahr ist etwas geschehen, was leider als sogenanntes Präventionsparadox dargestellt werden muss. Es gab viele Leute, die eben überhaupt keinen Kontakt hatten zu Covid-Kranken. Es gibt nach wie vor Menschen, die leugnen diese Krankheit. Und ich bin sehr sicher, dass inzwischen, wo mehr von diesen Fällen auftreten, auch im Bekanntenkreis, doch inzwischen immer mehr Menschen merken, dass diese Krankheit wirklich eine ernstzunehmende ist, sodass ich denke, dass die Compliance steigt.
Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellte heute den Schutz der Älteren in den Mittelpunkt. Söder besuchte den Corona-Hotspot Passau und kam schnell auf die unverändert hohen Todeszahlen zu sprechen.
Es ist für mich kaum vorstellbar und erklärbar, warum in der öffentlichen Debatte dieses Thema der Todesfälle nicht höher bewertet wird. Es ist eine ethische Kapitulation, wenn sich in Deutschland manchmal die Menschen nur mit dem Thema Todesfälle quasi als eine statistische Größe beschäftigen. Hinter jedem einzelnen Todesfall steckt eine Geschichte, steckt eine Familie, stecken Menschen, die, auch wenn sie älter sind, gerne das Weihnachtsfest noch erlebt hätten.
Für die Alten- und Pflegeheime, oftmals die Hotspots im Hotspot, so Söder, müsse mehr getan werden. Er versicherte, man werde die Zahl der Tests für Besucher und Mitarbeiter deutlich erhöhen. Außerdem sollen die Heime komplett mit FFP2-Masken ausgestattet werden.
Soweit diese Informationen von Klaus Remme und wir bleiben natürlich beim Thema und auch in der Hauptstadt. Der Teil-Lockdown. Kann er zum kompletten Lockdown werden, wie im Frühling? Das ist eine bange Frage für Eltern und auch für Betriebe. Was gestern Abend von Bund und Ländern beschlossen wurde, ist für viele hart. Panayotis Gavrilis lässt in seinem nun folgenden Bericht zuerst die Bundeskanzlerin zu Wort kommen, für die eine Besserung noch lange nicht in Sicht ist.
Wir sind davon sehr weit entfernt im Durchschnitt. In manchen Bundesländern sinkt die Inzidenz. Leider steigt sie auch in einigen wenigen noch. Wir haben eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen jeden Tag. Und das zeigt uns nochmal, welche Verantwortung wir haben, dass wir die Inzidenz von 50 auch wieder erreichen.
Heißt, es bleibt erstmal alles, wie es ist. Auf alle nicht notwendigen Kontakte soll verzichtet werden. Maximal 5 Menschen dürfen sich treffen aus 2 Haushalten. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Fast alle Bundesländer lockern die Beschränkungen für die Weihnachtstage und Silvester. Am 4. Januar wollen Bund und Länder sich noch einmal zusammenschalten, um abhängig von der Pandemielage über weitere Maßnahmen zu beraten. Während Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig noch überlegt, ob sie den Teil-Lockdown für ihr Bundesland verlängert, bringt ihr bayerischer Kollege Markus Söder härtere Maßnahmen ins Gespräch.
Wir werden uns in den nächsten Wochen dann eben auch überlegen, ob das alles reicht. Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf erhalten können oder ob wir nicht irgendwann noch mal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen.
Nachdem Großbritannien eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt hat und nächste Woche mit Impfungen beginnen will, stellt sich die Frage, wann kann es auch in Deutschland losgehen? Eine Zulassung auf europäischer Ebene steht noch aus, genauso wie Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Geht es nach Angela Merkel, sollen zuerst Pflegepersonal, Polizistinnen und Polizisten und ältere Menschen geimpft werden. Sie betont aber zugleich:
Wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon solchen Impfstoff zur Verfügung haben. Und von Frühjahr an wird sich das dann weiterentwickeln.
Dass Bund und Länder gestern die Verlängerung des Teil-Lockdowns beschlossen haben, verärgert Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Entscheidungen, die so weitreichend Grundrechte einschränkten, könnten nicht nach Gutsherrenart nach einer Videokonferenz verkündet werden, so Bartsch zur dpa. Die Corona-Hilfen für angeschlagene Unternehmen sollen ab Januar anders als im November und Dezember sich nicht mehr an den Umsatzausfällen orientieren, sondern an den Fixkosten. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Eckhard Rehberg begründet diesen Schritt im Deutschlandfunk so:
Wenn wir zum Beispiel November-Dezember-Hilfen weiterführen sollten, ich rechne mal, sag einfach mal bis Ostern, dann hätten wir 5 Monate mal rund 15 Milliarden Euro, dann wären wir bei 75. Und das ist weder gegenüber anderen Branchen vertretbar und es ist auch nicht gegenüber den Steuerzahlern vertretbar.
Rehberg sieht bei der Finanzierung auch die Länder in der Pflicht. Diese verteidigen sich und verweisen auf eigene Hilfsprogramme. Michael Müller, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, kritisiert bei den aktuellen November- und Dezemberhilfen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Abschlagszahlungen von je 10.000 Euro seien in manchen Fällen zu wenig, so Berlins regierender Bürgermeister.
Das eine ist tatsächlich, das Verfahren zu beschleunigen. Das andere ist, mit anderen Abschlagszahlungen zu arbeiten. Wir erhoffen uns, dass wir doch sehr schnell aus dem Wirtschaftsministerium auch noch mal etwas hören, mit welchem Weg man noch schneller und zielgerichtet jetzt helfen kann.
Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns gilt auch weiterhin das touristische Übernachtungsverbot bis zum 10. Januar. Mehrere Bundesländer wollen aber private Hotelübernachtungen an Weihnachten erlauben. Ein Schritt, der vor allem im Kanzleramt für Kopfschütteln sorgt.
Panayotis Gavrilis informierte. Mit den Gesundheitsämtern hat man als Bürger gewöhnlich wenig zu tun. Sie sind da, wie andere kommunale Einrichtungen auch, mit denen man im Laufe seines Lebens häufiger Kontakt hat, wie etwa der Zulassungsstelle. Seit 9 Monaten aber stehen die Gesundheitsämter nun im Feuer. Kontakte nachverfolgen, Menschen anschreiben, über die Quarantäne wachen und noch vieles mehr, was im Hintergrund organisiert werden muss. Darüber habe ich vor unserer Sendung mit Dr. Ute Teichert gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Verbands der Ärzte und Ärztinnen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich habe sie zuerst gefragt, wie sie die Lage in den Gesundheitsämtern wahrnimmt.
Also die Lage in den Gesundheitsämtern ist sehr angespannt bis darüber hinaus, so würde ich es mal ausdrücken wollen. Die Pandemie läuft ja jetzt schon seit vielen Monaten und beschäftigt die Gesundheitsämter in besonderem Maße. Seit März sind überall Überstunden und Wochenenddienste angeordnet worden und die Leute sind einfach, sage ich mal, am Limit. Das, was da jetzt im Moment geleistet wird, geht über das normale Maß hinaus, was man in Sondersituationen leisten kann, und deswegen sind die tatsächlich im Moment sehr ausgelaugt.
Ist das in ganz Deutschland relativ gleich der Fall? Wir hatten es ja im Frühjahr so, dass bestimmte Regionen ganz einfach nicht so stark betroffen waren. Jetzt ist das ja sehr anders, bis auf den äußersten Norden. Gilt das für alle Regionen gleichermaßen?
Wenn Sie sich die Deutschlandkarte angucken, dann können Sie ja sehen, wie von unten nach oben sich das jetzt rot gefärbt hat. Es gibt ja jetzt als neue Farbe schon pink hinzu, damit man sieht, wie die Belastung ist. Tatsächlich sind fast alle Gesundheitsämter im Moment mehr als ausgelastet, außer in einigen wenigen Randbezirken, von denen ich tatsächlich jetzt auch gehört habe, dass bei Ihnen eine kleine Entspannung eingetreten ist.
Frau Teichert, als uns vor vielen Jahren die SARS-Epidemie plagte, das war, glaube ich, 2013, ich erinnere mich noch ganz gut, da waren hier im Sender auch Spender mit Sterilium montiert worden. Das Ganze war dann relativ schnell vorbei. War damit auch eine Chance vorbei, die Gesundheitsämter personell und vielleicht auch digital besser auszustatten?
Ob die Chance vorbei war, man hat sie jedenfalls nicht genutzt. Wir hatten ja nicht nur die SARS-Epidemie, wir hatten ja auch noch andere Sachen. Wir hatten auch die Schweinegrippe, wenn ich daran erinnern kann. All diese Sachen habe ich live auch in den Gesundheitsämtern erlebt, als ich selber ein Gesundheitsamt noch geleitet habe. Wir haben als Verband seit vielen Jahren offensiv darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsämter sowohl personell als auch technisch sehr schlecht ausgestattet sind. Es hat nach diesen Ereignissen jeweils Berichte gegeben, wo genau diese Punkte auch aufgezeigt wurden. Aber bisher ist das auf wenig Gehör gestoßen.
Ist das auch wieder eine Sache, die für ganz Deutschland gilt? Oder gibt es da durchaus regional oder kommunal Unterschiede? Haben da vielleicht manche Verwaltungen oder Länder besser reagiert?
Tatsächlich ist das ein Problem, was die Gesundheitsämter insgesamt in Deutschland betrifft, den gesamten öffentlichen Gesundheitsdienst. Seien wir mal ehrlich, vor der Covid-Pandemie war der öffentliche Gesundheitsdienst wenig bekannt, auch in der Öffentlichkeit. Und er ist auch ständig bei Verbesserungen, sage ich mal, hinten angestellt worden oder runtergefallen.
Wenn Sie jetzt als Fachärztin auf den momentanen Lockdown schauen, ist das genug, was angeordnet worden ist?
Da wird man jetzt abwarten müssen, wie sich die Zahlen entwickeln. Wir erleben ja im Moment so ein, sage ich mal, leichtes Plateau, auf dem wir uns bewegen. Es sind ja jetzt nochmal die Maßnahmen insgesamt verschärft worden. Da wird man genau hingucken müssen. Was ich jetzt mit Erstaunen feststelle, ist, dass es tatsächlich auch wieder regional große Unterschiede gibt. Also Landkreise und Städte, die über 200 gehen, habe ich jetzt gehört, machen auch nächtliche Ausgangssperren und andere verschärfte Maßnahmen. Wir werden also wieder in einen Flickenteppich reinrutschen. Das ist meine Befürchtung.
Heißt also, Plateau reicht ja nicht aus. Es muss ja runtergehen. Würden Sie dann Markus Söder folgen, der heute gesagt hat, wir müssen uns vielleicht auch schon bald auf noch tiefere Einschnitte gefasst machen?
Sagen wir mal so, das deutet sich vielleicht jetzt gerade an, wenn man dahin guckt, dass jetzt einzelne Städte und Kommunen schon rigorosere Maßnahmen ergreifen. Wir müssen auf jeden Fall mit den Zahlen weiter runterkommen. Das wird man jetzt abwarten müssen, wie sich das entwickelt.
Wenn Sie auf die Infektionen schauen und da, wo sich das schnell fortpflanzt, kommt das aus der ja heute doch sehr gepeinigten Gastronomie, wo man ja viel investiert hat in Abstände, in Plexiglasscheiben oder auf Museen, wo meinetwegen viele Menschen auch ja mit Abstand eher hineingehen und denen fehlt diese Abwechslung jetzt? Oder kam die Infektion nicht eher von Familienfeiern oder aus Großbetrieben mit sehr engen Kontakten? Würden Sie sagen, das, was wir jetzt machen, ist auch richtig für die Menschen?
Tatsächlich glaube ich, man muss in der Beziehung einfach mal umdenken. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, Schuldzuweisungen zu betreiben nach dem Motto, in dem Restaurant XY oder in dem Studio Z oder im Theater ist jetzt eine besonders hohe Infektionsgefahr. Ich glaube, so kann man das überhaupt nicht sagen, weil die haben ja zum Teil mit sehr ausgeklügelten Hygienekonzepten und Regeln versucht, da auch die Abstände einzuhalten und sich daran zu halten. Das Wesentliche sind, glaube ich, eher die Zusammenkünfte. Und da ist es eigentlich gar nicht sozusagen die einzelne Einrichtung, die zwar jetzt geschlossen wird, aber die Leute treffen sich ja auf dem Weg dahin. Oder auch beim Geschäft ist es so, dass die Leute dann vor dem Geschäft zusammenstehen und meistens ohne Maske, ja, und dann sich in Gruppen zusammentreffen. Und es trifft jetzt aber sozusagen die Institutionen, die man zumacht, damit sich gar nicht erst die Gelegenheiten ergeben, dass die Leute sich treffen. Ich glaube, aus diesem Blickwinkel muss man das mal betrachten und gar nicht so sehr den Fokus auf die einzelnen lokalen Stellen richten, weil das ist, glaube ich, die falsche Idee.
Jetzt haben wir vorhin auch schon davon gesprochen, Sie haben es erwähnt, Sie sind immer hinten runtergefallen, wenn es um Verbesserungen ging. Kontakte nachverfolgen geht heute immer noch ganz oft mit Zetteln und Telefonen. Ihre Mitarbeiter sind gestresst, sie brauchen Hilfe von anderen, etwa von der Bundeswehr. Machen es da Singapur und Südkorea gerade nicht viel besser als wir digital?
Tatsächlich bin ich nicht darüber informiert, wie gut Singapur und Südkorea digital aufgestellt sind, außer dass man natürlich weiß, dass Asien insgesamt auf dem digitalen Sektor deutschlandweit voraus ist. Insofern ist die Beurteilung da sehr schwierig. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir dringend bei uns eine Umstellung der Systeme brauchen. Wir brauchen eine erhöhte Digitalisierung und wir brauchen vor allen Dingen die Möglichkeit, Schnittstellen zwischen den Systemen zu schaffen, damit wir nicht wieder mit Tabellen, Zetteln und Faxen arbeiten müssen.
Heißt also einfach Datenaustausch zwischen verschiedenen Datenbanksystemen. Das ist ja letztendlich das, was Sie fordern.
Ja, und es muss da vor allen Dingen die Schnittstellen für geben, dass die Datensysteme sich untereinander austauschen können und dass man nicht das Laborergebnis auf ein Faxgerät bekommt und sich dann mit dem Fax vor den Computer setzen muss, um das per Hand in den Computer einzugeben, obwohl das Labor im Prinzip eine Software hat und den Befund ausdruckt auf dem Drucker, um es dann per Fax ans Gesundheitsamt zu schicken. Also das ist eine unendliche Schlange, die sich da im Moment auftut. Die müsste man durchbrechen.
Wenn die Impfungen kommen, abschließende Frage, die stehen ja nun schon fast vor der Haustür. Wie gut sind die Kommunen und damit auch die Gesundheitsämter darauf vorbereitet? Es gibt ja teilweise sehr spezielle Kühlketten, etwa bei den mRNA-Impfstoffen, die eingehalten werden müssen. Was wird da getan? Wie schnell können wir alle damit rechnen, dass das dann auch gut funktioniert?
Also tatsächlich laufen da gerade die Vorbereitungen auf Hochtouren in den einzelnen Ländern, in den Kommunen. Es wird eine Herausforderung sein, das logistisch zu stemmen, weil wir ja davon reden, dass wir zunächst nur fraktionierten Impfstoff erhalten werden, der in Impfzentren verimpft werden kann. Das ist in der Tat ein Lagerungsproblem, ein Logistik- und ein Transportproblem. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das lösen, weil ich weiß, dass die entscheidenden Personen und auch Strukturen, Einrichtungen da jetzt wirklich mit allen Kräften dran sind. Ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres in der Lage sein werden, dann auch mit den ersten Impfungen anzufangen, zumindest nach den momentanen Nachrichten.
Dr. Ute Teichert war das. Sie vertritt die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Mit ihr sprach ich über die Corona-Maßnahmen. Und damit blicken wir auf die Ökonomie in Corona-Zeiten. Denn der deutsche Staat springt ja massiv ein, um der Wirtschaft möglichst gut über diese Zeit zu helfen. Viel ist in diesen Tagen von der Novemberhilfe die Rede. Wie aber schaut es mit den Hilfen für die großen Unternehmen aus, von denen es eine ganze Reihe gibt, deren Namen nicht bekannt sind? Der Reisekonzern TUI nämlich ist nur ein prominentes Beispiel, wie Caroline Born recherchiert hat.
1,8 Milliarden Euro. Mit dieser Summe soll TUI vor einem möglichen finanziellen Absturz in der Corona-Krise gerettet werden. Der Reisekonzern hat sich am Dienstag mit dem Bund sowie privaten Investoren und Banken auf ein Finanzierungspaket geeinigt. Vor allem der Bund ist daran beteiligt. Der in der Krise aufgelegte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, wird TUI mit voraussichtlich 1,1 Milliarden stützen. Gekoppelt sind die Hilfen des WSF daran, dass TUI den Vorstandsmitgliedern keine Boni zahlen und keine Dividende an die Aktionäre ausschütten darf. Schon zum dritten Mal erhält TUI eine Finanzspritze. Zuvor hatte der Bund dem Unternehmen mit Krediten der Staatsbank KfW geholfen, die sich zusammen auf fast 3 Milliarden Euro summieren. Als mittelstandsfeindlich kritisiert FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer die neuerlichen Staatshilfen. Auch der Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger, warnt vor möglichen Wettbewerbsverzerrungen gegenüber kleineren mittelständischen Tourismusunternehmen.
Ich halte es für fatal, wenn die aktuelle Notlage der Corona-Pandemie dazu als Hebel benutzt wird, unsere Wirtschaftsverordnung der sozialen Marktwirtschaft zu verändern. Wir müssen ganz im Gegenteil sehr darauf achten, dass kurzfristige Liquiditätshilfen, die gegeben werden, um Unternehmen über diese Pandemiephase hinaus zu unterstützen, nicht dazu führen, dass es Strukturen mit sich bringt, die zulasten des Mittelstandes entstehen.
Mit dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds will die Bundesregierung in der Corona-Krise vor allem große sowie systemrelevante Unternehmen unterstützen. Dafür hat der Bund insgesamt 600 Milliarden Euro bereitgestellt. Insgesamt bewilligt wurden bisher Hilfen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Die aktuellen Hilfen für die TUI sind dabei noch nicht mit einberechnet. Diese Hilfen könnten sukzessive von den begünstigten Unternehmen abgerufen werden, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit. Profitiert von den Hilfen des WSF hat zuletzt zum Beispiel das Unternehmen FTI Touristik, Deutschlands drittgrößter Anbieter von Pauschalreisen. Das Unternehmen hat 235 Millionen Euro in Form eines sogenannten Nachrangdarlehens bekommen. Und für den Kreuzfahrtschiffbauer MV-Werften gab es Unterstützung in Höhe von 193 Millionen Euro. Die höchste Summe vom WSF hat jedoch die Lufthansa bekommen, über zwei stille Beteiligungen im Wert von 5,7 Milliarden Euro und ein 20-prozentiges Aktienpaket. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte dies damals folgendermaßen begründet.
Damit verhindern wir, dass die Lufthansa zum Ausverkauf steht und dass fremde Investoren die Krise nutzen, um eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen zu übernehmen.
FDP-Politiker Michael Theurer hingegen betonte, staatliche Beteiligungen an privaten Unternehmen dürften nur als absolute Ausnahme in Frage kommen und nicht zur Regel werden. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, wie viel der WSF in Zukunft noch an Hilfen vergeben werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Rund 95 weitere Unternehmen haben derzeit dort Interesse an den staatlichen Hilfen angemeldet. Von rund 20 Unternehmen liegen vollständige Antragsunterlagen vor, die im Einzelnen geprüft werden. Welche Unternehmen das sind, will das Ministerium nicht mitteilen, solange die Verhandlungen noch laufen.
Soweit Caroline Born. Es ist 23.30 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Im Studio ist weiterhin Detlef Karg. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. In den Vereinigten Staaten haben die täglichen Corona-Todeszahlen einen erneuten Spitzenwert erreicht. Claudia Sarre.
Mehr als 3000 Menschen sind innerhalb von 24 Stunden an Covid-19 gestorben. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist in den USA auf einen Rekordstand gestiegen. Erstmals müssen mehr als 100.000 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC riet angesichts der besorgniserregenden Lage von Reisen und Familienbesuchen rund um Weihnachten dringend ab. Der neu gewählte Präsident Joe Biden warnte vor dramatisch steigenden Todeszahlen. Bei einem virtuellen Meeting mit Unternehmern sagte er wörtlich: Ich will niemandem Angst einjagen, aber verstehen Sie die Fakten. Wir werden zwischen jetzt und Januar wahrscheinlich weitere 250.000 Menschen verlieren. Auch CDC-Chef Redfield glaubt, dass die kommenden 3 Monate die schwierigsten Zeiten in der öffentlichen Gesundheitsgeschichte der Nation werden. Unterdessen haben 3 frühere US-Präsidenten, Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton, angeboten, sich vor der Kamera gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Damit wollen sie mit gutem Beispiel vorangehen und das Vertrauen in die Sicherheit der Impfung stärken.
Soweit diese Informationen von Claudia Sarre aus Washington. Und während Deutschland weiterhin, wir haben das gehört, das Familienweihnachten und auch Silvester plant, verbietet Italien heute jegliche Reisen zur Festzeit. Aus Rom meldet sich Jörg Seiselberg.
Die Italiener sollen über Weihnachten und Neujahr zu Hause bleiben. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist es verboten, sich außerhalb seiner Stadt zu bewegen. Auch enge Verwandte dürfen nur besucht werden, wenn sie in derselben Gemeinde wohnen. Ausnahmen sind möglich, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist und Unterstützung braucht. Die harten Einschränkungen für Weihnachten hat Italiens Kabinett in der Nacht nach stundenlangen Beratungen beschlossen. Darüber hinaus gibt die Regierung auf ihrer Internetseite bekannt, dass die Bewegungsmöglichkeiten im Land im gesamten Zeitraum zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar eingeschränkt würden. In diesen 2,5 Wochen sei es nicht möglich, in andere Regionen zu fahren. Die Maßnahmen zielen vor allem darauf, die in Italien in den Weihnachtsferien üblichen großen Zusammenkünfte von Familien und Freunden zu unterbinden. Hotels sind weiterhin geöffnet, dürfen aber nur Gäste aus der eigenen Region aufnehmen. Geschlossen bleiben in Italien über Weihnachten und Neujahr die Skipisten. Die entsprechende Regelung hat die Regierung um 50 Tage verlängert. Um Skiferien von Italienern im Ausland zu verhindern, soll eine Pflicht zur Quarantäne für Rückkehrer eingeführt werden. Bars und Restaurants müssen weiterhin um 18 Uhr schließen. In sogenannten roten Zonen dürfen sie gar nicht öffnen.
Harte Zeiten bleiben das und werden das für die Italiener. Offenbar will man dort Erfahrungen wie im März vermeiden. Aus Rom war das Jörg Seiselberg. Und in Griechenland wird die derzeitige Ausgangssperre bis zum 14. Dezember verlängert. Thomas Bormann informiert.
Regierungssprecher Petsas sagte, die Zahl der Corona-Infektionen in Griechenland sei zwar leicht zurückgegangen, aber langsamer als erwartet. Somit dürfen Griechen auch weiterhin ihre Wohnung nur aus wichtigem Grund verlassen, etwa wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt müssen. Spaziergänge in der Nähe der Wohnung sind auch erlaubt, müssen aber per SMS bei einer zentralen Telefonnummer angemeldet werden. Nach 21 Uhr soll niemand mehr vor die Haustür gehen. Die meisten Geschäfte bleiben weiterhin geschlossen in Griechenland. Geöffnet sind nur Apotheken und Lebensmittelläden und, das ist die einzige Lockerung, Geschäfte, die Weihnachtsschmuck oder auch Weihnachtsbäume verkaufen. Die dürfen in Griechenland ab kommenden Montag öffnen. Alle anderen Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, müssen mindestens noch bis zum 14. Dezember geschlossen bleiben.
Sehr strenge Regelungen also weiterhin in Griechenland. Thomas Bormann war das aus Athen. Und die Vereinten Nationen veranstalten einen zweitägigen Sondergipfel zur Pandemie. Auch das ein Novum. Kanzlerin Merkel war heute ebenfalls zugeschaltet. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
In ihrer Rede hob Merkel die Bedeutung der Weltgesundheitsorganisation hervor. Sie müsse gestärkt werden, um besser auf grenzüberschreitende Bedrohungen der Gesundheit reagieren zu können. Dafür setze sich Deutschland während seiner EU-Ratspräsidentschaft ein und auch im Rahmen der großen Industrienationen. Bei allen Beschwernissen in diesem Krisenjahr zeige sich ein Licht am Ende des Tunnels. Es habe viel mit der COVAX-Initiative zu tun für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe. Die Allianz der Vereinten Nationen wird auch von der Europäischen Kommission mitgetragen. Die Plattform brauche aber mehr finanzielle Unterstützung, um bessere Wirkung zu entfalten. Merkel betonte, die Pandemie könne nur dann überwunden werden, wenn alle Menschen weltweit einen fairen Zugang zu wirksamen Impfstoffen erhalten.
Antje Passenheim war das aus New York. Wir blicken kurz ins Inland. 4 Minuten, bisher 5 Tote. In Trier wurde heute der Opfer der Amokfahrt vom Dienstag gedacht. Von dort meldet sich Nathalie Meyer.
Nach der Gedenkminute in Trier zur Tatzeit der Todesfahrt vom Dienstag um 13.46 Uhr ist die Stimmung in der Stadt noch immer angespannt und gedrückt. Die Kirchen der Stadt läuteten ihre Glocken, um der Toten und Verletzten zu gedenken. Noch immer sind viele Menschen an den Trauerstellen in der Fußgängerzone oder vor der Porta Nigra zu sehen. Sie stellen Kerzen auf und legen Blumen nieder. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagte gestern auf der Trauerfeier, es werde gelingen, dass die Stadt zusammenhält. Die abgehaltene Gedenkminute reiht sich damit in eine Reihe von Maßnahmen der Stadt ein, wie eine Hilfshotline oder ein errichtetes Spendenkonto, um den Zusammenhalt zu stärken.
Noch viel Trauerarbeit wird in Trier zu bewältigen sein. Nathalie Meyer war das. Wir blicken nach Köln. Die dortige Staatsanwaltschaft hat heute in einer Razzia im Rheinland hunderte Datenträger mit Kinderpornografie beschlagnahmen lassen. Oliver Köhler informiert.
Bisher haben Beamte 330 Festplatten, USB-Sticks und Speicherkarten sichergestellt. Chatverläufe, Fotos und Videos müssen Polizisten und Staatsanwälte jetzt auswerten. Unklar ist, ob die tatverdächtigen Kindern auch sexuelle Gewalt angetan haben. Bei den Beschuldigten fanden Polizisten Hinweise auf Drogen und Waffen. Betroffen sind Verdächtige in zahlreichen nordrhein-westfälischen Großstädten und Landkreisen. Anlass für die Ermittlungen sind Hinweise einer Kinderrechtsorganisation aus den USA. Diese Organisation hatte der deutschen Polizei im vergangenen Jahr Informationen über den Haupttäter im Fall von sexueller Gewalt in Bergisch Gladbach geliefert.
Ein erneuter Fall von Kinderpornografie, Oliver Köhler informierte. Und jetzt folgt der Börsentag in Frankfurt. Vom Parkett meldet sich Bianca von der Au.
Ein starker Euro und die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns bremsen den DAX. Der geht zum zweiten Mal in Folge mit einem Minus aus dem Handel, heute bei 13.252 Punkten. Entgegen dem Trend kauften Anleger heute Aktien der Deutschen Bank. Diese gehörten zu den wenigen Tagesgewinnern mit einem Plus von mehr als 2%. Spekulationen über gute Geschäfte im Investmentbanking haben den Kurs der Bankaktie angetrieben. Ungeachtet der Warnung von BaFin-Chef Felix Hufeld. Der sieht eine Welle von Kreditausfällen auf die Banken zukommen. Bereits Anfang 2021, wenn die wegen Corona ausgesetzte Insolvenzantragspflicht wieder voll greife. Eine interessante Personalie bei Daimler wurde heute bekannt. Ex-Volkswagen- und BMW-Boss Pischitzrieder soll Chefkontrolleur bei Daimler werden. Ab März kommenden Jahres soll der 72-Jährige den Aufsichtsrat führen. Die Aktionäre zeigen sich wenig begeistert. Die Daimler-Aktie verliert 1,2%. Luftfahrtaktien hingegen sind gefragt. Die Lufthansa meldet einen sprunghaften Anstieg der Flugbuchungen für den Zeitraum rund um den Jahreswechsel. Die Lufthansa-Aktie daraufhin 2% im Plus. Und Billigflieger Ryanair bestellt 75 Maschinen der Boeing 737 MAX, die rund 20 Monate lang wegen Sicherheitsproblemen keine Starterlaubnis hatte. Daraufhin legen Boeing-Aktien um mehr als 7% zu und geben Flugwerten insgesamt deutlichen Auftrieb.
Bianca von der Au war das aus Frankfurt, und in New York kämpfte der Dow Jones heute mit der psychologisch wichtigen 30.000er Marke, schloss aber dann mit 29.969 Punkten, was immerhin noch ein leichtes Plus bedeutet. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn der Vater, Großvater, Ehemann mitten in einem friedlichen Umfeld einfach erschossen wird? So geschehen im Fall des CDU-Politikers Walter Lübcke, einst Kasseler Regierungspräsident und aus dem Leben gerissen von einem rechtsextremen Gewalttäter, der sich offenbar an Äußerungen Lübckes störte, der sich auf einer Bürgerveranstaltung für eine offene Asylpolitik in Deutschland ausgesprochen hatte. Heute hat der Hauptangeklagte im Prozess Fragen der Familie beantwortet. Kein einfacher Tag für alle Beteiligten, wie Frank Angermund im folgenden Beitrag schildert.
Mit Spannung ist der 35. Prozesstag um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erwartet worden. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst hat vor dem Frankfurter Oberlandesgericht offene Fragen der Familie Lübcke beantwortet. Auf Fragen von Irmgard Braun-Lübcke hat er ausgesagt, dass Walter Lübcke keine Chance hatte, sich zu wehren, da er mit einer Pistole bedroht wurde und auf seiner Terrasse in einem Stuhl saß. Das Letzte, was Walter Lübcke vor seinem Tod gesehen habe, sei das Gesicht des Mitangeklagten Markus H. gewesen. Dazu der Sprecher der Familie Lübcke, Dirk Metz.
Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das für die Familie heute mit einer der wichtigsten Tage in diesem Prozess gewesen ist, weil Frau Braun-Lübcke auch selbst gespürt hat, dass sie mit ihrer sehr persönlichen Ansprache den Hauptangeklagten Ernst erreicht hat und er dann so präzise wie bislang noch nie Aussagen zum Tatabend gemacht hat.
Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft sieht die Aussagen des Hauptangeklagten kritischer.
Vom Aussageverhalten her in Teilen zumindest kam er ein bisschen anders rüber als in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite hat er viele der Fragen jetzt auch schon mehrfach gehört, hatte auch Zeit, sich darauf einzustellen. Deswegen stehe ich dem insgesamt kritisch gegenüber, so wie bereits in der Vergangenheit und so wie auch innerhalb der nächsten Verhandlungstage noch. Es ist ein schwieriges Aussageverhalten, das hat auch der Vorsitzende deutlich gemacht, und das werden wir am Ende beurteilen müssen.
Neben den bereits bekannten Angaben, dass Markus H. die Ermordung Walter Lübckes mit geplant haben soll, dass er mit am Tatort gewesen sein soll und dass er zu Walter Lübcke gesagt haben soll, es sei Zeit zum Ausreisen, gibt es auch Neuigkeiten. Unter anderem berichtet Stefan Ernst, dass die beiden Angeklagten nicht nur im Kasseler Wald Schießen geübt hätten, sie hätten auch auf dem Schießstand im Schützenverein trainiert, ohne dass die Vereinsmitglieder dies mitbekommen hätten.
Es gibt in Teilbereichen wiederum, das hat der Vorsitzende auch deutlich gemacht, weitere Erklärungsversuche. Da muss man sich eben überlegen, ist es tatsächlich prozesstaktisch angepasst oder ist das eine Neuigkeit, die tatsächlich eine neue Erkenntnis birgt.
Während Stefan Ernst den ersten Teil seiner heutigen Aussage vom Blatt abliest, weint er immer wieder. Nach einer kurzen Unterbrechung stellt er sich allerdings ruhig und offen den Fragen der Familie Lübcke, schaut dabei die Familienmitglieder an. Die Witwe Lübcke und ihre beiden Söhne demonstrieren im Gerichtssaal Geschlossenheit und Stärke, egal wie es in ihnen aussehen mag. Björn Clemens, der Anwalt des Mitangeklagten Markus H., findet allerdings, dass Stefan Ernst sein Aussageverhalten dem Prozessverlauf anpasst.
Weil das Muster, was wir hier seit dem ersten Prozesstag kennen, sich heute wiederholt hat. Herr Ernst schiebt immer mehr auf Herrn Hartmann. Herr Ernst erkennt, welche Wünsche intuitiv von der Nebenklage an ihn herangetragen werden, die ja auf Teufel komm heraus Herrn Hartmann da beteiligt haben wollen. Und in dem Kontext ist das zu sehen.
Der zuständige Senat des Frankfurter OLGs hat nach den heutigen Aussagen weitere Fragen, die der Hauptangeklagte beantworten will. Das hat zur Folge, dass ein Urteil frühestens im Januar gesprochen wird.
Soweit aus Frankfurt, Frank Angermund. 86 Cent im Monat sollen sie ausschlaggebend dafür sein, dass in Sachsen-Anhalt die Koalition platzt, die vor allem eines war, eine AfD von der Macht Fernhaltekoalition. Bei der nun die CDU ausgerechnet mit jeder AfD konform geht, der Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zuzustimmen. Wohl eher nicht, denn diese 86 Cent könnten eher ein Testlauf für einen Machtkampf sein, bei dem es letztlich darum gehen wird, ob CDU und AfD dereinst doch einmal neue und gemeinsame Mehrheiten suchen werden, wie Stefan Detjen in seinem Beitrag analysiert.
In der Runde der Ministerpräsidenten stand es gestern 15:1 oder eher 15,5:1, denn auch Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hatte die Beschlüsse der Länder zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages zuletzt mitgetragen, aber dabei immer darauf hingewiesen, dass es in seiner Landtagsfraktion starke Vorbehalte dagegen gebe und die nötige Zustimmung aller 16 Landesparlamente daher ungewiss sei. Der Druck auf die CDU in Sachsen-Anhalt ist jetzt massiv, auch in der gestrigen Videoschaltung der Ministerpräsident mit der Kanzlerin war der Rundfunkstaatsvertrag neben der Verlängerung der Corona-Maßnahmen Thema. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder verband beide Themen.
Gerade in diesen Zeiten der Pandemie haben wir eigentlich gemeinschaftlich erlebt, wie wichtig Medien sind, wie systemrelevant die Medien sind und eben auch die öffentlich-rechtlichen. Darum glaube ich, ist die erste Rundfunkbeitragserhöhung seit 10 Jahren, die ja nicht so üppig ausfällt, wenn man das sagen kann, auch, glaube ich, vertretbar.
Bereits am Montag hatte sich auch das CDU-Präsidium einhellig hinter die Beitragsanhebung gestellt. Es wird auf die Verfassungslage verwiesen. Das Bundesverfassungsgericht postuliert seit Anfang der 90er Jahre eine Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nachdem die Beiträge 2015 zuletzt gesenkt und insgesamt seit 11 Jahren nicht erhöht wurden, haben die Sender angekündigt, notfalls in Karlsruhe zu klagen. In der Auseinandersetzung aber geht es längst nicht mehr nur um die 86 Cent mehr Rundfunkbeitrag. Susanne Eisenmann, Kultusministerin in Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl im März nächsten Jahres, meint im Deutschlandfunk:
Da hat sich offensichtlich am Thema Rundfunkgebühren tobt sich was aus, so habe ich zumindest den Eindruck, was weit über das hinausgeht. Da geht es tatsächlich aus meiner Sicht um Machtfragen, um Befindlichkeiten. Das ist, glaube ich, weit über das Thema, um das es tatsächlich geht, hinaus.
Weil sich die CDU bei einer Ablehnung der Beitragserhöhung gegen die eigenen Regierungspartner SPD und Grüne an der Seite der AfD positionieren würde, ist der Konflikt hochexplosiv. Manche fühlen sich an die Machtprobe zwischen Bundes- und Thüringischer Landespartei nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl Anfang des Jahres erinnert. Annegret Kramp-Karrenbauer war damals nach Erfurt gereist, konnte sich aber nicht durchsetzen und kündigte wenige Tage später den Rückzug vom CDU-Vorsitz an. Erneut fällt die Auseinandersetzung für die CDU jetzt in die Phase eines parteiinternen Machtkampfs. Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den Parteivorsitz, äußerte heute in einem Interview des Münchner Merkurs Verständnis für die Haltung der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt und setzte damit einen hörbar anderen Akzent als Führungsgremien und CDU-Spitzen in den anderen Ländern. In den anderen Parteien wird die unionsinterne Auseinandersetzung daher als Beleg für eine Orientierungs- und Führungskrise der CDU gebrandmarkt.
Die Führungsschwäche der CDU ist eklatant und zwar auf allen Ebenen.
Jetzt der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck. In Sachsen-Anhalt werde die Landes-CDU von extremen Fliehkräften aus der politischen Mitte verdrängt.
Das ist wiederum für uns nicht akzeptabel. Wir wollen die Koalition halten, wir wollen aber eine Lösung finden, die nicht eine AfD-Politik bedeutet. Und genau das macht die Union jetzt gerade.
Robert Habeck war das zuletzt im Beitrag von Stefan Dietjen. Querdenken ging zuletzt oft einher mit Rechtsdenken oder Verwirrtdenken. Denn anders lassen sich Leugnungen der Corona-Pandemie oder der Gedanke, dass Bill Gates uns alle über die Pandemie steuere, nicht wirklich erklären. Doch vor allem das rechte Gedankengut, das sich unter die Bewegung gemischt hat, macht den Behörden Sorgen. Und so steht eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz nun im Raum. Volker Findhammer informiert.
Es kommt nicht von ungefähr, dass die Verfassungsschutzbehörden der Länder darüber nachdenken, die Querdenkenbewegung ins Visier zu nehmen. So wirft etwa der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, den Querdenkern offen Demokratiefeindlichkeit vor. Im ZDF sagte Blume am Morgen:
Sie greift die Demokratie an, das haben Sie schon sehr früh getan. Ken Jebsen war hier auf einer der ersten Demonstrationen. Max Otte hat davon gesprochen, dass das Bargeld abgeschafft werden sollte. Das funktioniert in Schwaben immer gut als Verschwörungsvorwurf. Und jetzt kommt dann eben noch dazu, dass zum Beispiel eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wurde durch den Michael Ballweg. Es wird sich mit dem Reichsbürgerkönig getroffen. Also da muss ich schon fragen, wer es jetzt noch nicht sehen will, wie gefährlich diese Bewegung ist und wie die sich radikalisiert, der möchte es offensichtlich gar nicht wahrnehmen.
Derzeit sei Querdenken 711 kein Beobachtungsobjekt, teilt das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg mit. Aber bereits vor rund einer Woche hatte auch Landesinnenminister Thomas Strobel, CDU, im Innenausschuss des Landtages vor dem zunehmenden Einfluss von Extremisten und Verfassungsfeinden in den Reihen der Querdenker gewarnt. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Gramer, rechnet bereits damit, dass die Bewegung bald als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Hintergrund ist ein Treffen von den Organisatoren der Querdenken-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit Angehörigen der Reichsbürgerszene im thüringischen Saalfeld.
Weswegen wir uns mit der Frage als Verfassungsschutz auseinandersetzen müssen, handelt es sich jetzt hierbei bei den Querdenken-Demonstrationen, bei den Organisatoren nicht schon längst auch um für den Verfassungsschutz relevante extremistische Bestrebungen?
Die Einstufung als Verdachtsfall würde es dem Verfassungsschutz ermöglichen, nachrichtendienstliche Mittel bei der Beobachtung und Informationsgewinnung einzusetzen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte wiederholt gefordert, dass der Verfassungsschutz die Querdenkenbewegung genauer unter die Lupe nehmen sollte. Der bayerische Verfassungsschutz sieht die Querdenkenbewegung als möglichen Nährboden für staatsfeindliche Bestrebungen. Bislang aber findet keine genauere Beobachtung statt. Querdenkengründer Michael Ballweg hält derweil die Vorwürfe für unbegründet.
Wir sind keine politische Bewegung und auch keine Partei. Wir sind eine demokratische Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft mit einer großen Vielfalt.
Das Bremer Verwaltungsgericht hat heute einen Eilantrag gegen das Verbot einer für Samstag geplanten Großdemonstration der Bewegung abgelehnt. Das Verbot sei verhältnismäßig und erforderlich. Dem Demoaufruf sollten bis zu 20.000 Teilnehmer folgen. Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, hatte es unter dem Verweis auf die aktuellen Anstrengungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie als hanebüchen und geradezu irre bezeichnet, was die Demonstranten unter Leugnung aller Fakten und Gefahren in Bremen geplant hätten. Der Streit wird jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht der Hansestadt ausgetragen.
Soweit Volker Findhammer. Gestern zu später Stunde erreichte uns die Nachricht, dass der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing im hohen Alter von 94 Jahren verstorben ist. In Frankreich wurde heute seiner gedacht. Stefanie Markert berichtet aus Paris.
Die französische Nationalversammlung tagte am späten Abend und reagierte sofort.
Je viens d'apprendre le décès du président Valéry Giscard d'Estaing.
Ich habe gerade erfahren, dass Präsident Valéry Giscard d'Estaing verstorben ist. Ich bitte Sie in Memoriam um eine Schweigeminute.
Une minute de silence.
Kulturministerin Roselyne Bachelot war anwesend und reagierte sichtlich bewegt.
Je veux m'associer à l'émotion qui a...
Ich möchte mich den Emotionen anschließen, die die Nationalversammlung erfüllt haben und seiner gedenken. Er ist Autor vieler innovativer Reformen, die bis heute die französische Gesellschaft prägen. Wir werden ihn ehren und das ist auch gerechtfertigt.
Et ce sera justice.
Valéry Giscard d'Estaing reformierte das Scheidungsrecht. Er absolvierte das erste TV-Duell einer Präsidentschaftskampagne. Er ließ auch seine Frau Anne Emon herzliche Neujahrsgrüße an alle Franzosen richten.
Et je crois qu'Anne Emon veut aussi vous adresser ses vœux.
À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux.
Gérard Larcher, Präsident des französischen Senats, äußerte sich heute im französischen Radiosender France Inter zum Tod des dritten Präsidenten der Fünften Republik, der von 1974 bis 1981 im Amt war.
D'abord, Valéry Giscard d'Estaing a changé quelque part la gouvernance.
Er hat das Regieren in unserem Land verändert. Er hat eine Rolle im Aufbau Europas gespielt. Mit 18 hat er in der ersten französischen Armee gekämpft. Valéry Giscard d'Estaing steht auch für die Modernisierung unserer gesellschaftlichen Beziehungen. Wahlrecht mit 18, Legalisierung der Abtreibung, Stärkung der Rechte von Abgeordneten der Minderheit. Ich habe ihn fast jedes Jahr getroffen. Er war von stechender Intelligenz.
C'était une intelligence fulgurante, tout le monde le sait.
Und Ex-Minister Jean-Louis Borloo fügt parteienübergreifend hinzu.
Bien sûr, il était en avance sur son temps.
Er war seiner Zeit voraus, besonders auch was den Platz der Frau in der Gesellschaft anbelangt.
La place de la femme.
Valéry Giscard d'Estaing legte gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Schmidt die Grundlagen für ein europäisches Währungssystem, für den Euro. Doch die Wirtschaft seines Landes litt damals unter der Ölkrise, die Arbeitslosigkeit stieg. Dann erhielt Giscard auch noch ein Diamantengeschenk eines afrikanischen Diktators. Letztlich verlor er die Wahl 1981 gegen den Sozialisten François Mitterrand. Legendär sein Abschied aus dem Élysée.
Au revoir.
Auf Wiedersehen, sagt Valéry Giscard d'Estaing, steht auf, der Stuhl bleibt leer, da erklingt die Marseillaise. Valéry Giscard d'Estaing starb mit 94 an Covid-19 auf seinem Anwesen im Loiretal. Beerdigt wird er im engsten Familienkreise, weit weg vom Lärm der Welt. So heißt auch das Buch, das er noch im November veröffentlicht hat.
Gedenken an Valéry Giscard d'Estaing. Stefanie Markert war das. Und mit diesem letzten Beitrag kommen wir nun zu unserer Presseschau. Zusammengestellt hat sie Philipp Hinken. Gelesen wird sie von Silvia Sistermans.
Zu der Entscheidung von Bund und Ländern, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern, schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle: Auch wenn man den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin eine echte Sorge und gute Absichten unterstellt, auch wenn die Pandemie immer wieder ein Nachsteuern erfordert und eine Langfristplanung erschwert, ist es doch so, einen sehr ehrlichen und wahrhaftigen Eindruck hinterlassen Bund und Länder mit dieser terminlichen Salamitaktik nicht. Ein Eingeständnis von Hilflosigkeit und Überforderung nennen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe die Entscheidung zur Verlängerung des Teil-Lockdowns. Klare Ansagen sind schon lange nicht mehr die Sache der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten. Dabei gibt es doch Hygienekonzepte, die Maskenpflicht, Schnelltests und was nicht sonst noch alles. Was da ist, muss endlich konsequent umgesetzt werden. Doch die Länderchefs verstehen einander schon längst nicht mehr. Der zu Beginn der Pandemie viel kritisierte Flickenteppich an Maßnahmen ist nicht kleiner geworden. Das nervt und erschwert die Einsicht in die Notwendigkeit. In Corona-Hotspots in Baden-Württemberg sollen Bürgerinnen und Bürger nur noch aus triftigen Gründen nachts das Haus verlassen dürfen. In Mannheim tritt schon morgen eine Ausgangssperre in Kraft. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg notiert: Jetzt beschließt die grün-schwarze Landesregierung, von 21 bis 5 Uhr die Gehsteige hochzuklappen. Wieder Halbherzigkeit. Wenn die Gefahr so groß ist, wieso können Geschäfte dann nicht um 18 Uhr schließen? Mit etwas mehr Disziplin ließe sich das bewältigen. Das Verbot von 2 für Samstag geplanten Querdenker-Demonstrationen in Mannheim sei richtig, ist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu entnehmen. Jeder kann querdenken und bekommt dafür Raum. Auch das Ausmalen von Verschwörungen und Spinnereien steht unter Schutz. Doch wer sich versammeln will, muss sich an die von allen gesetzten Regeln halten. Das gilt auch für diejenigen, die gegen solche Auflagen protestieren. Der Berliner Tagesspiegel beschäftigt sich mit der sinkenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Die Impfungen nähern sich in Riesenschritten und damit wird die Option auf den rettenden Peaks, die im Sommer noch ein Wunschtraum war, zur ernsten Frage. Wie ernst lässt sich in Umfragen ablesen, nach denen die Impfbereitschaft von April bis September von 70% auf 57% gesunken ist? Der bayerische Ministerpräsident Söder hat schon darauf hingewiesen, dass noch kräftig Impfwerbung nötig werde und will höchst selbst mittun, indem er sich selbst impfen lässt. Was könnte ein überzeugenderes Argument für die Impfung sein, als das Kabinett und Länderregierungschefs voranschreiten? Motto: Seht her, es ist sicher, wir machen es euch sogar vor.
Das waren die Pressestimmen der Zeitungen von morgen und das war's auch für diesen Tag. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.